Elim, unsere Kinder sind nun schon seit einiger Zeit ausgeflogen. Das heißt, Birgit und ich leben wieder ganz allein. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn unsere Kinder dann zu Besuch kommen. Ich genieße die Zeit sehr, aber dann so die letzten Minuten, die letzte halbe Stunde, bevor sie wieder aufbrechen müssen, dann merke ich, gerate ich innerlich so neben die Spur. Und erst recht, die eine Tochter wohnt ja außerhalb von Berlin, in Sachsen. Wenn wir dann gemeinsam am Bahnsteig stehen und der Zug kommt mal wieder verlässlich nicht. Und dieser Abschied verzögert sich. Das sind so Situationen, die kann ich überhaupt nicht leiden. Dann ist die Zeit viel zu kurz, um noch Wichtiges miteinander auszutauschen. Und sie ist auch viel zu kostbar, um nur Banales zu sagen. Abschied ist nicht so mein Ding. Ich mag das nicht so. Auch wenn die meisten Abschiede, die ich erlebe, Abschiede auf Zeit sind. Aber wie ist es nun, wenn wir Abschied nehmen müssen, weil wir vielleicht auf dieser Seite der Ewigkeit einander nicht wiedersehen werden? Wie gehen wir damit um? Und wie gut ist es, wenn wir überhaupt Abschied nehmen können? Wenn wir einander loslassen können und noch die Möglichkeit haben, Worte zu sagen, die im Herzen bleiben werden. Hajo hat es schon gesagt, wir sind immer noch in der Apostelgeschichte unterwegs. Und Paulus selber befindet sich nun auf der letzten Etappe seiner dritten Missionsreise. Ihn drängt alles, er möchte nach Jerusalem. Und er möchte das zum Pfingstfest erreichen. Und im Gepäck hat er eine große Kollekte, was er gesammelt hat in seinen Gemeinden. Das möchte er der Urgemeinde in Jerusalem als Unterstützung geben. Das ist für ihn ein ganz wesentliches Zeichen für die Einheit der Christen. Und dann, so sein Plan, wenn er das Zeichen gesetzt hat, wenn er klargestellt hat, dass es eine Gemeinde weltweit gibt, auch wenn sie sich in vielen Gruppen treffen, dann will er endlich nach Rom. Klar, Paulus hätte auch zu einer vierten Missionsreise aufbrechen können. Und die hätte er dann wahrscheinlich wieder etwas weiter Richtung Westen ausgedehnt, so wie er es bisher gemacht hat. Und dann zu einer fünften oder zu einer sechsten Missionsreise. Denn dieses Vorgehen hatte sich ja bewährt, oder? Und in diesem Horizont, in dem Paulus bisher unterwegs war, da hatte er irre viel Frucht wirken können. Aber Paulus widersteht einer Versuchung, die vermutlich die meisten von uns kennen werden. Wir bleiben am liebsten in dem Horizont, den wir überblicken können, der uns vertraut ist, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben. Da fühlen wir uns sicher. Gut, manches Mal, dann dehnen wir diesen Horizont an den Rändern auch so ein bisschen so aus, wie Paulus das gemacht hat. Ein bisschen mehr Richtung Westen, ein bisschen mehr in Richtung neue Erfahrung. Aber im Grunde genommen haben wir ein großes Beharrungsvermögen in uns. Paulus möchte neue Horizonte erschließen. Er will nach Rom. Er will von der Peripherie, vom Rand des Römischen Reiches in dessen Zentrum, um dort Jesus zu verkündigen. Und zugleich, auch das haben wir in dem Text gehört, wird ihm immer wieder bestätigt durch prophetische Worte, was er selbst in seinem Herzen schon gehört hat. Dass in Jerusalem auf ihn Fesseln und Bedrängnis warten. Er weiß, er wird nach Rom kommen. Aber nicht als freier Mann, sondern als Gefangener. Und er weiß, er wird diese Gemeinden in Kleinasien, mit denen ihn viel verband, die wird er nicht wiedersehen. Und diese Gemeinden müssen ihre Zukunft ohne Paulus leben und erleben. Und deshalb, das finde ich so beeindruckend und so wichtig, hat Paulus am Ende dieser dritten und letzten Missionsreise in diesem kleinen Hafen Milet einen Zwischenstopp eingelegt, um dort nochmal die Ältesten dieser Gemeinde in Ephesus zusammenzurufen. Er wollte sich von diesen Menschen, von diesen Geschwistern verabschieden. Und er wollte noch einmal mit ihnen teilen, was er für sie und für die Gemeinde auf dem Herzen hat. Noch einmal darüber mit ihnen reden und beten, was er auf die Gemeinde zukommen sieht. Ich möchte heute Morgen mit euch über diese Abschiedsrede des Paulus an die Epheser nachdenken. Vielleicht habt ihr beim Hören, als Hajo sie vorgelesen hat, schon gemerkt, irgendwie hat Paulus eine besondere Beziehung mit den Ephesern verbunden. Sie waren ganz dicht, sie waren vertraut. Nun, in Ephesus hat er fast 3 Jahre lang gelebt. So lange ist Paulus in seiner ganzen Reisetätigkeit an keinem anderen Ort geblieben. Und wir erinnern uns ja, ich glaube vor 2 Wochen habe ich darüber gepredigt, der Heilige Geist hat zunächst einmal Paulus verhindert, nach Ephesus zu gehen. Aber dann, als es soweit war, brach für Paulus eine Zeit besonderer Gnade an. Da war die Kraft Gottes mit ihm und die Türen öffneten sich, die Herzen öffneten sich. Viele Menschen haben Jesus kennengelernt. Es wurde die Gemeinde gegründet und über die Gemeinde hinaus kam das Evangelium in diese ganzen Städte in der Provinz Asia. Auch das haben wir schon miteinander bedacht. Und Zeichen und Wunder geschahen. Die Apostelgeschichte berichtet davon, dass in Ephesus Menschen die Schweißtücher, neudeutsch vielleicht den Schlafanzug, von Paulus genommen haben und auf Kranke gelegt haben und die wurden geheilt. Also rundherum eine Zeit, in der Paulus gemerkt hat, eine Tür nach der anderen öffnet sich, weil jetzt der Zeitpunkt da, jetzt war der Zeitpunkt Gottes für diese Stadt. Und zugleich war das aber auch eine sehr herausfordernde Zeit, eine Zeit voller Anfechtung. Paulus hat irgendwie, ohne es zu wollen, einen stadtweiten Aufruhr angezettelt. Und infolgedessen wurde er verhaftet und verurteilt zum Tierkampf in der Arena. Und er hat den mit so vielen Verletzungen überstanden, dass er am Leben verzweifelt wäre. So schreibt es an die Korinther. Ich wäre fast am Leben verzweifelt und dachte, jetzt ist Ende. Aber in Gott fand ich Trost. Höhen und Tiefen lagen ganz dicht beieinander. Und das ist es, was die Gemeinde, die Geschwister in Ephesus und Paulus verbunden hat. Wenn man gemeinsam durch Höhen und Tiefen geht, gemeinsam unterwegs ist mit Jesus in diesem Auf und Ab des Lebens, dann schweißt das zusammen, dann verbindet das, dann lässt es eine Gemeinschaft entstehen, die eine Ausstrahlung hat, trotz aller Widrigkeiten. Dann lässt es eine Gemeinschaft entstehen, in der die Kraft des Heiligen Geistes erlebbar ist. Und das möchte der Herr doch. Er hat die Leute dort zusammengebracht mit Paulus. Nicht nur sonntäglich, dass man sich mal sieht in so einer etwas altmoderischen Veranstaltung wie einem Gottesdienst. Einer redet, alle hören zu. Sondern sie kamen zusammen, sie lebten zusammen als ein Leib Jesu. Sie waren miteinander verbunden. Das zeichnet diese Gemeinschaft aus. Und wenn wir uns diese letzten Worte von Paulus mal anschauen, diese letzten Worte an die Gemeinde in Ephesus, dann können wir manche Dinge entdecken, was diese Gemeinschaft auszeichnete. Dinge, nach denen sich Jesus sehnt in jeder Gemeinde. So wie er sich Leib Christi, Gemeinschaft der Heiligen, wie es auch heißt in der Schrift, Beziehung in der Gemeinde gedacht hat. Ich möchte nur 3 Dinge rausgreifen. Wenn ihr diesen Text nochmal von vorne bis hinten und von links nach rechts durchschaut, werdet ihr bestimmt noch andere Dinge entdecken. 3 Aspekte, was Gemeinschaft ausmacht. Das erste, dort in Ephesus basierte sie auf einer bewusst gelebten Ehrlichkeit. Paulus sagt, ihr wisst, wie ich mich die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut und euch nichts verschwiegen habe, was nützlich ist. Paulus spielte nicht mit Masken. Er taktierte nicht. Er hat auch nicht abgewogen, was muss ich wann sagen, damit ich meine Ziele erreiche, niemanden verärgere, gut durch die Sache durchkomme, immer schön mit dem Rücken an der Wand. Diese sprichwörtliche Salami-Taktik, sag nicht alles, was du denkst, sondern schön häppchenweise, dann kann der andere es leichter schlucken, wenn er es nicht mitkriegt. So ist Paulus nicht umgegangen. Er hat sein Herz auch nicht versteckt vor ihnen. Er sagt, nein, da lasse ich niemanden reingucken. Ich bin hier nur in Fragen des Dienstes unterwegs. Paulus hatte keine versteckte Agenda, kein Ziel, was er erreichen wollte, aber keiner wissen durfte. Wie viele Gemeinschaften zerbrechen genau daran, weil die, die in ihr Leben unterschiedliche Ziele haben, aber es nicht deutlich machen. Paulus hatte auch nicht für seinen eigenen Vorteil gearbeitet oder die Gemeinde versucht, vor seinen Karren zu spannen. Öffentlich und in den Häusern, sagt er, war ich ein und derselbe. Öffentlich und in den Häusern. Das ist etwas, glaube ich, wer in der DDR aufgewachsen ist wie ich, der kennt diese Problematik. Und wahrscheinlich kennt die heute auch fast jeder. Das Leben mit zwei Gesichtern. Eins in der Öffentlichkeit, das andere zu Hause. Eins in der Gemeinde, das andere, wenn ich mit denen zusammen bin, mit denen ich immer zusammen sein muss. Eins, wenn ich unter Leuten bin. Und das andere, wenn ich mich gehen lasse, weil ich allein bin. Leben mit zwei Gesichtern, dieses Taktieren mit Masken, diesem berechnenden Umgang. Wo bin ich, wie muss ich mich verhalten, damit ich was erreiche? Die Bibel hat dafür übrigens ein Wort. Sie nennt das Heuchelei. Und ihr Lieben, Jesus hat überhaupt kein Problem mit unserer Schwachheit. Er hat überhaupt kein Problem, wenn wir zum tausendsten Mal an derselben Stelle stolpern. Überhaupt nicht. Er hat überhaupt kein Problem mit unserer Schuld. Er hat überhaupt kein Problem, wenn man das Gefühl hat, Mann, was hat der für eine lange Leitung? Hat er kein Problem mit. Jesus hat Geduld. Er hat kein Problem mit unseren Fehlern. All das trägt er mit einer Barmherzigkeit, die wir nur bei ihm finden. All das nimmt er auf sich und sagt, egal, ich bin ja da für dich. Ich vergebe dir wieder. Ich hebe dich wieder auf. Ich verkürze wieder deine Leitung, damit du es begreifen kannst. Ich bin da. Aber was Jesus nicht leiden kann, was ihn zornig macht, ist Unehrlichkeit und ein Leben mit zwei Gesichtern. Das will er gar nicht haben. Und ja, so ein ehrlicher Umgang miteinander, der ist sicherlich herausfordernd, der macht verletzlich. Aber wenn Jesus dabei ist, macht er auch stark. Ich möchte eine kleine Testfrage dir mitgeben, so einfach mal zum Nachfühlen, wo bist du an der Stelle? Wenn du deine letzte Woche anschaust, hast du da irgendwas erlebst, wo du sagst, boah, das ist aber peinlich? Also ich sehe nicht nicken, ich sehe gar nichts. Also okay, wenn mal so eine Woche kommt und das Gefühl hast, nee, was würdest du damit machen? Würdest du das, was du erlebt hast, tief in dir einschließen, sagen, nur dass es niemand merkt? Oder könntest du es Einzelnen, denen du vertraust, auch sagen? Also nicht hier vorne allen, ne? Das ist nicht die Ehrlichkeit, von der Paulus hier redet. Und das ist auch nicht das, was ich meine. Aber diese zwei Gesichter, das eine mache ich mit mir ab und mit dem Herrn. Aber schön, wir beide abgeschlossen. Und das andere ist etwas, wo ich auch Geschwister reinschauen lasse. Der zweite Aspekt, diese Gemeinschaft in dieser Ehrlichkeit war nur möglich, weil Jesus das Zentrum war. Klingt total richtig, klingt ganz banal, aber wenn wir ehrlich sind, ist das ein Punkt, da müssen wir ständig nachjustieren, oder? Jesus im Zentrum zu behalten. Das geht so schnell, dass mich meine Gedanken gefangen nehmen, dass ich mich in meine Ziele oder Projekte verliebe, dass ich meine Ansprüche über alles stelle. Und es geschieht auch ganz leicht, dass wir ungewollt Geschwister ins Zentrum rücken. Die wollen das gar nicht. Man will es auch nicht, aber es passiert. Ohne die oder denjenigen, nee, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Ohne ihn geht gar nichts mehr. Ohne sie ist alles verloren. Und die Epheser, als sie hörten, dass Paulus sie nicht mehr sehen wird und sie ihn nicht mehr, brechen zusammen und weinen. Manchmal, ihr Lieben, ist diese Grenze so fließend zwischen einer tiefen Liebe zu einer Person und dem, dass ich anfange, diese Person unbemerkt ins Zentrum zu rücken. Ist nicht immer glasklar, diese Grenze. Ist manchmal sehr fließend. Paulus wendet sich damit etwas markigen Worten an seine lieben Epheser. Er sagt dann, Leute, ich gehe mit Freude meinen Weg und mit Freude will ich ihn vollenden. Die schluchzen noch und sagen, Paulus, ohne dich wissen wir gar nicht, was wir tun sollen. Und er sagt, ich freue mich. Ich könnte jetzt schon beim Herrn sein. Ich freue mich und am Ende will ich Jesus im Fokus behalten. Er soll im Zentrum stehen bleiben und das soll er auch bei euch. Ihr Lieben, eine Gemeinschaft strahlt aus, die Jesus entschlossen ins Zentrum stellt. Und das immer wieder und sich da auch wieder korrigieren lässt. Denn wir versammeln uns um Jesus. Ihn ehren und lieben wir. Und das Dritte, diese Gemeinschaft lebte von der Bereitschaft, sich zu investieren. Auch das ist was, wo vielleicht manch einer merkt, er kommt dann schneller an Grenzen. Wir sind heutzutage so sehr gepolt, zuerst zu fragen, ja und was bringt es mir? Welche Chancen öffnen sich mir denn dafür? Was habe ich denn dafür? Dass es manchmal eine echte Herausforderung ist, zunächst einmal einen anderen, eine andere in den Blick zu nehmen. Paulus tickt anders als unsere Zeit, keine Frage. Er spricht davon, dass er die Leute ermahnt hat Tag und Nacht. Und dann hat er auch noch gearbeitet, um die Leute zu versorgen, die mit ihm gereist sind. Und dann sagt er ihnen, all dem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten soll und sich der Schwachen annehmen soll und sich an die Worte Jesu erinnern soll, geben ist seliger als nehmen. Das Reich Gottes ist wie ein Gegenentwurf zu unserer modernen Kultur. Wer gibt, wird empfangen, wer teilt, wird beschenkt und wer an andere investiert, wird selbst gesegnet. Drei Aspekte zu dieser Gemeinschaft, in der Paulus mit den Ephesern gelebt hat. Und als Paulus nun in seiner Rede anfängt, in die Zukunft zu schauen, da sagt er ihnen, Leute, haltet nicht an dem fest, was wir haben, sondern bereitet euch auf das vor, was kommen kann. Und er spricht auf einmal von räuberischen Wölfen. Das passt gut in unsere Zeit, die Hysterie vor dem Wolf. Überall ist sie groß, wo es keine Wölfe gibt. In Brandenburg, wo es die meisten gibt, sind wir gelassener. Räuberische Wölfe werden kommen. Druck von außen wird auf die Gemeinde gelegt. Und Paulus hatte keine Absicht, die Epheser unruhig zu machen, zu sagen, oh, zu meinem Abschied noch ein Bonbon. Zittert und fürchtet euch für die Zukunft, das wird schwer. Sondern er wollte sie erinnern an das, was Jesus gesagt hat. Es wird so sein. Erschreckt nicht davor. Habt das im Blick. Denkt nicht, was wir jetzt haben, haben wir und damit leben wir sicher, sondern sucht immer wieder die Nähe zu Jesus. Bindet euch an ihn. Und erschreckt nicht, wenn der Druck von außen zunimmt. Aber dabei bleibt Paulus nicht stehen. Er spricht auch von dem Druck von innen. Und der, ihr Lieben, ist meist viel schwieriger auszuhalten und damit umzugehen, als der Druck von außen. Aus eurer eigenen Mitte werden Menschen aufstehen, die verkehrte Dinge reden und Geschwister an sich binden werden, sagt Paulus. Am Anfang dessen steht immer Misstrauen und Vorurteile. Das Ganze wird befeuert durch Gerede und Gerüchte und in aller Regel, auch wenn man sagt, na da ist doch so viel Wahres dran, am Ende wird es meist zu Bitterkeit und zu Trennung, Fraktionsbildung führen. Geschwister werden durch Meinungen gebunden. ist das, was Paulus für die Epheser auf dem Herzen hat, was er ihnen sagt, habt Acht darauf. Ist es etwas, was wir ignorieren können? Ich weiß nicht, glaube nicht. Was braucht es also, damit eine Gemeinschaft solch einem Druck von außen und von innen widerstehen kann? Was braucht es, damit sie geistlich kraftvoll und gesund bleibt? Damit sie ihre ausstrahlende Kraft behält, damit Jesus durch sie hindurchleuchten kann? Paulus gibt hier den Ältesten eine Antwort. Und ich möchte heute bei dem, was ich sage, besonders diejenigen unter uns ansprechen, die in der Gemeinde mitarbeiten oder Verantwortung tragen, die eine kleine Gruppe leiten oder einen Bereich der Gemeinde oder die Gemeinde insgesamt. Ihr anderen dürft auch alle zuhören. Es trifft eigentlich jeden, aber besonders diejenigen, die Verantwortung tragen. Denen sagt Paulus, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch eingesetzt hat. Und dann in manchen Übersetzungen heißt es zu Bischöfen, in anderen heißt es zu Aufsehern. Das Erstere ist keiner von uns. Oder gibt es einen Bischof hier unter uns? Nein. Und das Zweite will hoffentlich keiner sein. Aufseher. Paulus spricht im Griechischen von Episkopoi. Das sind diejenigen, die auf eine Sache draufschauen können. Die das Ganze sehen, indem sie draufschauen. Drei Schritte zurückgehen, Abstand nehmen und draufschauen. Also auf einen einzelnen Menschen mit seiner Geschichte. Dass ich nicht nur in der einen konkreten Wunde rumpopel und sage, hier musst du endlich begreifen. Nein, ich gehe zurück und schaue das Leben an und sage, du, in deinem Leben sehe ich Folgendes. Diesen Weg, den Gott mit dir geht. Und nun sei mutig. Die draufschauen können auf das Ganze einer kleinen Gruppe, auf das Beziehungsgeflecht innerhalb der Gruppe und verstehen, warum X und Y ständig im Clinch miteinander sind. Und die draufschauen können auf eine Gemeinde. Draufschauen, das hat bei uns manchmal so dieses, es impliziert so von oben herab, so kritisierend, analysierend, besserwisserisch, vielleicht manchmal sogar diktierend, aber all das ist hier nicht gemeint. Wenn jemand auf etwas draufschaut, im biblischen Sinn, dann fragt er nicht zuerst, wo liegt der Fehler, sondern wie wird es wieder gut? Wo ist Jesus vielleicht gerade dabei, etwas wieder in eine gute Richtung zu führen? Was möchte Jesus denn jetzt tun? Wir sind schnell dabei und sagen, Analyse, Ergebnis, zack, so sieht es aus. Wir sind alle XXX, also wir sind alle etwas zu langsam, wir sind alle noch nicht da, wo wir hin sollten und so weiter. Jesus sieht anders auf die Situation. Er sagt, ich weiß, wo es steht. Mein Gedanke ist folgender. Das ist die eigentliche Aufgabe von Mitarbeit und Leiterschaft. So drauf zu schauen auf die Menschen, mit denen man zu tun hat, dass man fragt, wie wird es wieder gut? Wie schaut Jesus? Petrus nennt Jesus den großen Bischof unserer Seelen, weil er auf deine Seele achtet, voller Wohlwollen. So, nun nochmal zu der Frage, wie die Gemeinschaft gelingen kann. Zwei kurze Dinge und dann bin ich am Ende. Was braucht es, damit eine Gemeinschaft Ausstrahlungskraft behält oder erhält? Das Erste, was Paulus hier sagt, habt Acht auf euch selbst. Und gewiss spricht er hier nicht von so einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Wir haben es schon gehört, der Tag und Nacht Geschwister ermahnt, hat am Tag gearbeitet. Also Paulus hatte nicht eine geregelte 35-Stunden-Woche im Hintergrund. Oder so ein austariertes Verhältnis von Arbeit und Freizeit. Was meint er dann? Habt Acht auf euch selbst. Er meint, wenn du Verantwortung übernehmen möchtest und andere führen willst, dann lerne zuerst, dich selbst zu führen. In uns liegt es alles drin, dass wir gerne Verantwortung für andere übernehmen, weil unser Name dann irgendwo steht. Paulus sagt, fang mal bei dir an. Fang bei dir an und lerne, dich selbst zu führen. Also achte auf dich, Achte darauf, dass du eng mit Jesus verbunden bleibst. Achte darauf, dass du auf ihn hörst und nicht nur rotierst. Wir Christen, wir sind ja gern und viel unterwegs für den Herrn. Und wir machen alles Mögliche für den Herrn. Und wir rotieren ganz oft. Und wenn man manchmal ein wenig ehrlich zu sich ist, dann kann es auch sein, dass man viel arbeitet, investiert, hineinbringt, weil man eigentlich flieht. Vor sich selbst, vor den eigenen Fragen und Verletzungen, vor dem Zuhause, weil der Haussegen schief hängt, oder vor Gott, den ich nicht an diesen einen Punkt ranlassen will. Das Hamsterrad gibt mir die Richtung vor. Also, ich kann die Richtung gar nicht ändern. Ich kann nur entscheiden, ob ich schneller oder langsamer trete, aber treten muss ich immer weiter, immer weiter. Ich brauche also nicht nachdenken. Ich brauche mich nicht hinterfragen. Es muss ja funktionieren. Und ich glaube, ganz oft sind wir Christen so unterwegs. Darum sagt Paulus hier, hab Acht auf dich selbst. Fliehe nicht mehr, sondern stell dich deinen Enttäuschungen und Verletzungen. Ignoriere deine Grenzen nicht. Teile gut ein, was du an Ressourcen hast. Lerne mit deinen Gefährdungen weise umzugehen. Also das, was dich lähmt, den Knopf, den ein anderer drücken muss und in dir bröselt alles zusammen. Das, was dich provoziert, das Gegenteil, den Knopf, den ein anderer drückt und du explodierst. Diese Flanke, die immer offen ist und in die der Feind immer reingehen kann. Lerne mit diesen Gefährdungen umzugehen. Und prüfe deine Motivation. Sich hinzugeben ist etwas anderes, als sich aufzuopfern. Auf einen Punkt gebracht, achte darauf, wie es Jesus in dir geht. Daran entscheidet sich, was von deinem Leben und deinem Dienst an Strahlkraft ausgeht. Und das Zweite, was Paulus sagt, habt Acht auf die Herde. Und hier in diesem Zusammenhang erwähnt er das Ermahnen. Vielleicht sträubt sich jetzt beim einen oder anderen das Nackenhaupthaar. Ermahnen? Das brauche ich nicht. Soweit kommt es noch. Was ich brauche, ist Ermutigung, aber nicht Ermahnung. Ihr Lieben, wir leben in einer Kultur, die sich seit vielen Jahren immer weiter ändert und schnell ändert in eine Richtung, die nicht immer gut ist. Das, was heute das Hauptziel ist, lebe authentisch. Ich sag's mal, das hat schon manches Mal den Anstrich eines echt modernen Götzen. Ich muss authentisch leben. Und damit ist verbunden, ich muss so leben, wie ich es fühle, was in mir ist. Denn das, was in mir ist, das ist die Wahrheit. Und dem muss ich auch Raum geben, natürlich, in der Art, wie ich mein Leben gestalte, in der Art, wie ich unterwegs bin, in der Art, wie ich denke. Das muss ich ausdrücken. Und wenn jemand anders sagt, ich sehe es anders, kannst du dann sagen, nee, ist doch dein Weg. Meine Wahrheit ist diese. Ich bin authentisch. Und stell dir mal vor, in diesem Kontext redet Paulus von Ermahnen. Jedes Ermahnen wird dann als eine Kritik daran verstanden, die mich daran hindert, authentisch zu sein. Das ist so der große Hintergrund, weshalb Ermahnen schwierig ist für uns. Vielleicht eher das Austeilen, aber nicht das Annehmen. Und dann gibt es noch ganz verschiedene andere Punkte. Wahrscheinlich hat jeder von euch das schon erlebt, dass er von lieben Geschwistern ermahnt wurde, die einfach nur einmal die eigene Meinung geigen wollten. Da war nichts von wegen aufbauen, ermutigen und weitergehen. Das war einfach nur zack. Der nasse Waschlappen um die Ohren. Und all das meint die Bibel nicht. All das ist nicht im Sinne des Neuen Testaments ermahnen. Im Griechischen bedeutet ermahnen nämlich immer ermutigen. Das gibt ein und dasselbe Wort dafür. Parakalein. Und jetzt wisst ihr, Parakalein, das hört sich so an wie Parakletos. Richtig, ist davon abgeleitet. der Fürsprecher, der Beistand, der Tröster, der Freund. Genauso hat Jesus den Heiligen Geist genannt. Das heißt, alles das, was an Ermahnung geschieht, muss ich an dem Wesen des Heiligen Geistes messen lassen. Nicht an dem, was in mir ist, sondern an dem Heiligen Geist. Ermahnung zielt immer auf die Frage, wie wird es gut? Jetzt wiederhole ich mich. Nicht, wo liegen die Fehler? Wie kommt Jesus zum Ziel? Nicht, wo muss ich etwas korrigieren? Also, bevor du jemanden ermahnen möchtest, was gut ist, wenn wir diese Qualität von Gemeinschaft wieder gewinnen. Aber bevor du das tun möchtest, bitte frage dich, warum willst du es tun? Weil du genervt bist? Weil du etwas durchsetzen möchtest? Weil du meinst zu wissen, wie es richtig ist? Frag dich, würde Jesus das auch so sehen, wie du es siehst? Und würde das, was du sagen willst, den Tonfall Jesu treffen? Bringt das den anderen letztlich näher zu Jesus und ermöglicht ihm Wachstum? Das sind die Kriterien für Ermahnen. Und solch ein Ermahnen, das bringt voran. Es bringt uns miteinander voran. Das lässt eine Gemeinschaft anziehend sein.